Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft. DRS 2.
Betaflop-Computer. Die Schweiz will im Bereich Supercomputing in der obersten Liga mitspielen. Dann, vor genau 50 Jahren, wurde der genetische Code geknackt. Ein Jahrhundertexperiment. Und schließlich, wenn Roboter Sex haben, Forscher wenden die Gesetze der Evolution auf Maschinen an. Das die Themen heute in Wissenschaft DRS 2. Am Mikrofon Pascal Bieber. Im Schweizerischen Zentrum für wissenschaftliches Rechnen in Manno nahe Lugano stehen ein halbes Dutzend Hochleistungscomputer der Sonderklasse. Nun hat das Zentrum bekannt gegeben, man habe einen neuen Supercomputer bestellt, einen sogenannten Gray XK6, dessen Produktion eben erst anläuft. Es ist weltweit die erste Bestellung eines solchen Rechners. Doch damit nicht genug. Vor wenigen Wochen feierte das Zentrum das Richtfest für ein neues Gebäude, in dem bis in einem Jahr nochmals ein neuer, absoluter Supercomputer der nächsten Generation untergebracht werden soll. Damit signalisiert das Schweizerische Zentrum für wissenschaftliches Rechnen, CSCS, eine Forschungseinrichtung der ETH, den Anspruch, beim Supercomputing in der obersten Liga mitzuspielen. Wozu aber diese geballte Ladung Rechenleistung? Patrick Tschudin hat sich mit dem Direktor des Zentrums, Thomas Schultes, unterhalten und wollte zunächst von ihm wissen, wo er die Position seiner Institution in der schweizerischen Forschungslandschaft sieht.
In der Forschung allgemein oder in der wissenschaftlichen Methode hat sich seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts haben sich simulationsgestützte Wissenschaften als dritte Säule etabliert, also neben Theorie und Experimenten braucht es heute Simulationen in sehr vielen Bereichen der Naturwissenschaften. Was jetzt dazugekommen ist in den letzten, ich würde sagen, 5 bis 10 Jahren, ist, dass die Infrastrukturanforderungen der Rechner immer größer geworden sind. Vor 20 Jahren, als das CSCS gebaut wurde, da waren, glaube ich, die größten Rechner typischerweise verbrauchten etwa 100 Kilowatt an Strom. Und heute sind die größten Rechner im Rahmen von mehreren Megawatt. Und da kann sich eine einzelne Uni oder eben ein einzelnes Institut nicht mehr leisten, die Infrastruktur dafür zu betreiben. Und das ist eben die Rolle des CSCS, die Supercomputing-Infrastruktur für die Schweizer Hochschulgemeinschaft zur Verfügung zu stellen.
Es gibt ja auch die Kritik, die sagt, ja, Investitionen in Rechner sind ein Problem, weil, und das gilt vielleicht auch für Supercomputing, Investitionen in das Supercomputing ist letztlich ein Fass ohne Boden, denn kaum angeschafft sind die Anlagen innerhalb weniger Jahre bereits veraltet. Was sagen Sie als Direktor einer Institution, die mit diesem Problem leben muss, zu dieser Kritik?
Es stimmt, dass die Generationsdauer dieser Rechner ist relativ kurz, die ist 2 bis 4 Jahre. Da ist etwa die Zeit, in der sich die Technologie ändert und in der man sehen muss, dass man die Anlagen erneuert. Ist das eine Sache, die sich lohnt? Ich denke auf jeden Fall, wenn mittlerweile Supercomputing nicht mehr einfach nur ein Bereich für einige wenige ist. Wir haben etwa 60 Gruppen, Forschungsgruppen aus vielen verschiedenen Bereichen, also das deckt ab Materialwissenschaften, Chemie, Klimawissenschaften, zum Teil Grundlagenforschung, also in der Kosmologie, aber Fluidmechanik, Biologie. Das heißt, es gibt ein breites Spektrum von Wissenschaften, die wirklich hier einen Bedarf haben.
Können Sie mir eine Zahl nennen, was braucht Manno pro Jahr an Geld? Einfach mal so übers Ganze gesehen, quasi was steht Ende Jahr unter dem Strich?
Das Budget für dieses Jahr ist Größenordnung 20 Millionen.
Wechseln wir von solchen sehr konkreten Investitionen und Fragestellungen mal auf eine, ja, in Anführungszeichen, ein bisschen Meta-Ebene. Supercomputing mit Maschinen, wie sie jetzt schon in Manno stehen und für Manno in der Zukunft geplant sind. Solche Maschinen, solches Supercomputing kann auch für andere als für wissenschaftliche Fragestellungen verwendet werden. Solche und ähnliche Anlagen dienen in einigen Ländern auch zu, ja, zum Beispiel geheimdienstlichen Zwecken. Es geht da um die automatisierte Überwachung von Telekommunikationsverbindungen aller Art. Es geht um die Auswertung von Verbindungsdaten zur Entdeckung von möglichen personellen Verflechtungen. Und es geht auch um militärische Zwecke. Also insbesondere in den USA werden Höchstleistungsrechner auch verwendet zur Simulation von Atombomben und deren Detonationen. Thomas Schultes, aber finden solche geheimdienstlichen und allenfalls militärischen Anwendungen auch auf Ihren Anlagen in Manno statt?
Also um das gleich vorauszuschicken, also das mit Sicherheit nicht. Also da bin ich völlig informiert. Aber, und das hat jetzt nicht nur mit Rechnern zu tun, das hat mit Wissenschaft allgemein zu tun, dass natürlich Wissenschaft schon seit dem Altertum neben den zivilen Zwecken und der Verbesserung unseres Lebens wird Wissenschaft auch für militärische Zwecke eingesetzt. Und da sind rechnergestützte Wissenschaften keine Ausnahme. Wichtig ist einfach, dass wir verstehen, was wir machen mit unseren Anlagen. Und da kann ich Ihnen also ganz klar sagen, dass bei uns werden Rechner eingesetzt rein für die Zwecke der öffentlichen Forschung.
Thomas Schultes, Direktor des Schweizerischen Zentrum für wissenschaftliches Rechnen. Und nun von Supercomputern zu uns Menschen. Genauer zu unserem Erbgut. Unsere Erbinformation ist in einer höchst simplen Sprache in unsere Gene geschrieben. Einer Sprache mit gerade mal 4 Buchstaben. A, T, C und G. Diese Buchstaben stehen für 4 chemische Moleküle, die auf der DNA aufgereiht sind, wie Perlen auf einer Perlenkette. Wie aus diesen 4 Molekülen A, T, C, G komplexes Leben entstehen kann, war lange ein Rätsel. Heute ist es gelöst. Das grundlegende Experiment dazu wurde vor genau 50 Jahren von einem Deutschen und einem Amerikaner durchgeführt. Ihnen gelang es, den sogenannten genetischen Code zu knacken. Sie fanden heraus, wie die simple Sprache der DNA in die viel komplexere Sprache der Eiweiße übersetzt wird. Eiweiße, die die Basis allen Lebens sind. Odette Frey über ein Jahrhundert-Experiment der Biologie.
Heute ist es Schulstoff. Die DNA ist dasjenige Molekül in unseren Körperzellen, das die Erbinformation speichert. Die Wissenschaftler können die DNA heute fast nach Belieben verändern, etwa in Bakterien, um Medikamente herzustellen. Oder sie können sie im Detail analysieren, um zu begreifen, wie Krankheiten entstehen. Das ist alles möglich, weil die Forscher den Code lesen können, den Code, in dem die DNA die Informationen speichert. Informationen, die im Prinzip Bauanleitungen sind. Bauanleitungen für die Abertausenden von komplexen Eiweißen, die unseren Körper ausmachen. Etwa als Baustoff für unsere Muskeln oder als Enzyme in unserem Stoffwechsel. Entschlüsselt wurde der genetische Code in einem wissenschaftlichen Wettrennen Mitte des 20. Jahrhunderts. Daran beteiligt war der damals 32-jährige Deutsche Heinrich Mattei, der bei den National Institutes of Health in den USA arbeitete. Manchmal Tag und Nacht.
Ich war ja natürlich wahnsinnig gespannt. Ich wusste doch genau, du wirst dieses Rennen in kürzester Zeit machen. Man ist ja dann sehr auf das Ergebnis gespannt.
Es ging darum, den Code zu knacken. Der Bauplan, nach dem die Eiweiße gebildet werden, ist mit nur 4 Buchstaben geschrieben. Eiweiße aber werden nach dem Lego-Prinzip aus 20 unterschiedlichen Aminosäuren zusammengebaut. Aus theoretischen Überlegungen war klar, immer 3 DNA-Buchstaben kodieren für eine Aminosäure. Doch nur mit Theorie kamen die Forscher nicht weiter. Es musste ein Experiment her. Heinrich Mattei und sein Kollege, der Amerikaner Marshall Nirenberg, arbeiteten mit kurzen Stücken von DNA-Kopien, die sehr simple Botschaften enthielten, nämlich Wiederholungen von nur einem einzigen chemischen Buchstaben, also AAA oder GGG. Und tatsächlich, diese simplen DNA-Botschaften wurden im Reagenzglas in Aminosäureketten übersetzt. 5 Tage lang im Mai vor 50 Jahren arbeitete Mattei wie im Fieber, um herauszufinden, welche Aminosäure da vor seinen Augen im Reagenzglas entstand.
Und an dem 27. morgens um 3, da war eben die Endausscheidung. Da musste ich nur noch entscheiden, ist es jetzt Tyrosin oder Phenylalanin?
Es war die Aminosäure Phenylalanin. Das erste Codewort der DNA war geknackt und in die Sprache der Aminosäuren übersetzt worden. Mattei war außer sich vor Freude, musste sein Resultat aber vorerst für sich behalten, denn sein Kollege Marshall Nirenberg, der auch sein Chef war, befand sich gerade auf Reisen. Der Zufall wollte es, dass bald darauf ein renommierter Forscher zu Gast war und einen Vortrag hielt, genau über das Problem des DNA-Codes.
Dann hat er gesagt, you could never test the code in a test tube. Also du könntest es ja niemals im Reagenzglas beweisen, dass da ein Code aktiv ist. Und dann habe ich den Zwischenruf gemacht, how can you know? Und dann hat er gesagt, how do you know? Und dann war ich in der Verlegenheit, dass ich ihm das aber nicht verraten durfte, weil ja noch nicht einmal mein nächster Kollege es wusste. Ne? Hat er mir ewig übel genommen.
Als Mattei und Nierenberg später ihr Resultat der Forscherwelt verkündeten, war diese wie elektrisiert, erzählt der Schweizer Biochemiker Gottfried Schatz, der in den 60er Jahren in New York forschte.
Es war ein internationaler Biochemiekongress in Moskau im Jahr 1961, im Sommer dieses Jahres. Und da berichtete der junge, noch unbekannte Marshall Nierenberg vor einem ganz kleinen Kreis über dieses Experiment. Aber ein sehr berühmter Forscher hörte ihn dabei, wusste sofort, wie bedeutsam diese Entdeckung war und konnte erreichen, dass der junge Nierenberg, glaube ich, noch am nächsten Tag vor einem sehr großen Publikum dieses Resultat vorstellen konnte. Und das Resultat war eine absolute Sensation.
Nun begann erst recht ein Wettrennen. Ein Wettrennen darum, die Codes der restlichen 19 Aminosäuren zu knacken. Auch der Nobelpreisträger Severo Ochoa, der in New York forschte, stieg ein.
Jeder hatte erwartet, dass Ochoa mit seiner riesigen, gut finanzierten Arbeitsgruppe den jungen Marshall Nierenberg einfach vom Parkett fegen würde. Das geschah aber nicht. Ochoa konnte nur ein einziges Codon entziffern. Aber das Rennen war zeitweise so intensiv, dass Ochoa einmal das Codon, das er entdeckt hatte, sofort in der New York Times publizieren ließ, sodass es bereits am nächsten Tag in der Zeitung erschien, während normal in der Wissenschaft natürlich eine neue Erkenntnis in einer Fachzeitschrift oft erst nach Wochen oder Monaten erscheint.
Heinrich Mattei kehrte kurz darauf zurück nach Deutschland, wo er weiter am Code forschte. Sein ehemaliger Chef Nierenberg machte ebenfalls weiter und konnte 1965 mit Hilfe vieler anderer Forscher die Entzifferung des kompletten Codes verkünden. Gottfried Schatz über jene Zeit.
Es war ganz klar, dass etwas Großes passiert. Damals war die Molekularbiologie, die ja heute Biologie dominiert, erst im Kommen. Man wusste aber, dass die Entzifferung dieses Codes, vielleicht des wichtigsten Codes, der je entziffert worden war, die Biologie revolutionieren würde. Und genau das ist auch geschehen.
Ohne Kenntnis des Codes wäre keine Gentechnik möglich. Eine Technik, die aus den Labors der Molekularbiologen heute nicht mehr wegzudenken ist. Nur logisch also, dass der geknackte Code 1968 mit dem Nobelpreis belohnt wurde. Allerdings heimste der Chef Marshall Nierenberg den Preis allein ein. Sein ehemaliger Mitarbeiter Heinrich Mattei, der das allererste Experiment durchgeführt hatte, ging leer aus. In den 60er Jahren dachte man auch in der Forschung noch um einiges hierarchischer als heute.
Ich bin belohnt durch die Freude meiner Entdeckung. Ich brauche keinen Preis. Natürlich, wenn ich gerade in Not bin oder ein Haus bauen will für meine Familie, dann ist es sehr nützlich. Aber an sich brauche ich keinen Preis. Ich halte es sogar für falsch, dass man die Leute belohnt für das, was sie eigentlich als ihre Lieblingstätigkeit tun.
Mit großem Einsatz ein Stück Forschungsgeschichte mitgeschrieben, das hat der übergangene Heinrich Mattei zweifellos.
Odette Frey berichtete. Und nun zu den Meldungen der Woche aus der Welt der Wissenschaft. Ausgewählt hat sie mein Kollege Christian Heuss. Christian Heuss, heute geht es um drei Schweizer Rekorde. In Energie, in der Weltraumforschung und in der Botanik. Fangen wir mit der Energie an. Das ist ja sogar ein Weltrekord.
Ja, es ist ein Weltrekord, den die EMPA vermeldet. Es ist ein Weltrekord im Bereich der flexiblen Solarzellen. Das sind Dünnschicht-Solarzellen, die eben auf einer Folie vorhanden sind. Ein Effizienzwert von fast 19%, das hat bisher noch niemand erreicht.
Ein Effizienzwert von 19%, das heißt, das Sonnenlicht, die Sonnenenergie wird zu 19% in elektrischen Strom umgewandelt. Genau. Was war denn bisher so der Rekord?
Diese Forschungsgruppe an der EMPA hat in den letzten 15 Jahren bald an dieser Technologie gearbeitet und kontinuierlich die Effizienz gesteigert. Um das Jahr 2000 lag man etwa bei 7% und heute ist man um mehr als das Doppelte bei etwa 18-19%. Es gibt andere Solarmodule, wie wir sie heute bereits bei uns aufs Dach zum Beispiel montieren, wo die Effizienz noch ein bisschen höher liegt, sogar über 20%. Der Vorteil eben dieser Technologie, die diese EMPA-Forscher propagieren, ist, dass das eine flexible Art und Weise ist, auf einer Folie, auch viel kleinräumiger, so dass man das auch mobil einsetzen könnte, beispielsweise in Handys oder auf Taschen oder auch als Beschichtung von Hauswänden beispielsweise.
In Ihrer nächsten Meldung, Christian Heuss, geht es um einen Rekord aus der Weltraumforschung. Um welchen Rekord geht es da?
Es ist das Schweizer Gerät, das im Moment am weitesten weg von der Schweiz oder von der Erde um die Erde kreist. Es ist dieser AMS-Teilchendetektor, den das Space Shuttle vor knapp 2 Wochen in den Weltraum transportiert hat und der jetzt an der internationalen Raumfahrtstation ISS angemacht wurde. Dieser Detektor erlaubt es, Teilchen zu detektieren, Teilchen, die Hinweise zum Beispiel auf Antimaterie geben sollen.
Und was ist da genau der Rekord bei diesem neuen Teilchenfänger?
Es gibt kein Instrument, das in der Schweiz teilweise sogar hergestellt wurde und wo Schweizer Forscher am CERN beteiligt waren, das so weit weg von der Erde im Moment Physik misst.
In der letzten Meldung geht es um einen Rekord in der Botanik, und zwar um eine Blume, die an ganz unerwarteter Stelle wächst.
Ja, der Botaniker Christian Körner hat auf einer Wanderung, auf einer Bergtour, Hochtour am Dom im Wallis auf 4.505 Meter eine Blüte, ein Blumenbeet entdeckt. Und auf der Höhe und vor allem in der Kälte hat man bisher noch nie eine Blüte gesehen.
Das klingt also nach einem Umfeld, wo sich Blüten normalerweise nicht wohlfühlen. Sehr kalt, dunkel, sehr hoch oben. Wie ist denn diese Blume da hingekommen?
Also dieses üppig blühende Kissen des gegenblättrigen Steinbrechs, so heißt die Pflanze auf eben 4500 Metern, die ist wahrscheinlich über einen Samentransport in die Höhe gekommen. Christian Körner hat über mehr als ein Jahr, nachdem dass er dann die Blüte gefunden hat, Temperaturen gemessen auf der Höhe und festgestellt, dass nur 600 Stunden im Jahr da überhaupt Temperaturen über 3 Grad herrschen. Also eigentlich ist diese Pflanze meist in gefrorenem Zustand und man geht davon aus, dass eine Pflanze unter diesen Bedingungen selber keine Samen produzieren kann. Daher die Annahme, dass diese Samen über den Wind in diese Höhe transportiert wurden und auf dieser Oberfläche in der Umgebung aber trotzdem wachsen und eben blühen konnte. Und das gilt als Sensation, hat man so weltweit noch nirgends gesehen.
Das waren die Meldungen der Woche. Danke, Christian Heuss. Roboter machen normalerweise nur das und genau das, was man ihnen sagt. Sie spulen jene Programme ab, mit denen Informatiker sie zuvor gefüttert haben. Das ist meistens gut, aber nicht immer gut genug. Forscher versuchen deshalb seit einiger Zeit, Roboter zu entwickeln, die selber lernen können. Und in einem neuen Ansatz soll bei Robotern sogar eine Art künstliche Evolution stattfinden, ganz nach dem Vorbild der Natur. Dazu wollen die Forscher ihre Roboter wie Nutztiere züchten, bis sie ein erwünschtes Verhalten zeigen. Evolutionäre Robotik nennt sich die Wissenschaft, die Roboter dazu bringen will, ihre Fähigkeiten durch eine Art Robotersex an nächste Robotergenerationen weiterzugeben. Nils Michaelis berichtet.
Für Laien mag es putzig sein, für die Entwickler ist es bitter. Wenn Roboter zeigen sollen, wozu sie in der Lage sind, offenbaren sie gleichzeitig, dass sie vieles können. Sehr viel mehr können sie aber noch nicht. Wie etwa beim RoboCup 2010 im deutschen Magdeburg, wo die Leistungsschau mitunter zur Pannenparade mutierte.
So, der Roboter sollte erkennen, dass die Tür auf ist und losfahren. Tut aber nicht.
Leider haben die Aachener wohl etwas Probleme mit ihren Robotern, denn sie bewegen sich im Moment gar nicht.
Ein Programmierer kann nicht an jede Situation denken, die auftauchen könnte. Experten tüfteln daher an Robotern, die auch mal selbstständig ihr Verhalten den aktuellen Umweltbedingungen anpassen. Um Robotern nun Selbstständigkeit beizubringen, orientiert sich der Informatiker Paul Levy an den Entwicklungsgeschichten der Evolution. An der Universität Stuttgart macht er Robotern die Evolution deshalb im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft.
Wenn jetzt das Überleben für die dadurch besteht, dass sie gut riechen können, wenn das jetzt optimiert wird, wie finde ich den Käse, also die Nahrungsquelle, am schnellsten?
Genau wie Lebewesen in der Evolution sollen die Maschinen lernen, vorteilhafte Eigenschaften kreativ weiterzuentwickeln und Unnötiges auf Eis zu legen. Basis der natürlichen Evolution sind Mutationen, also spontane Veränderungen des Erbmaterials. Bringen solche Veränderungen den Folgegenerationen einen Überlebensvorteil, setzt sich das langfristig durch. Um nun dieses Prinzip auf die Maschinen zu übertragen, mussten zunächst Schwärme von bis zu 100 Robotern Aufgaben lösen, zum Beispiel nach Käse zu suchen. Natürlich haben die Roboter keine Gene, aber eine Software. Wie die Gene in der Natur, variiert auch die Software geringfügig von Miniroboter zu Miniroboter. Dabei sind einzelne Softwarevarianten erfolgreicher als andere bei der Käsesuche, beispielsweise, weil sie stärker auf den Geruchssensor reagieren. Auf Roboter, die besonders schnell zum Käse finden, wenden die Forscher das Selektionsprinzip an.
Genetiker aus Tübingen, die haben diesen virtuellen Sechs eingeführt. Und das Sex hat eine ganz andere Bedeutung für uns. Das ist ein Informationsaustausch, ein Programmaustausch.
Schon nach 5 Generationen steigerte sich die Suchleistung der Roboter deutlich. Von diesem Erfolg beflügelt, versucht das Projekt nun ein weiteres Naturprinzip auf die Technik zu übertragen, nämlich das der Staatenbildung. Um nun zu den Anfängen dieser kommenden Robotergeneration zu gelangen, muss man in den tennisplatzgroßen Keller von Lewis Informatikinstitut hinabsteigen. An einem großen Tisch ist dort eine wahrlich interdisziplinäre Runde versammelt. Informatiker und Elektronikspezialisten löten, programmieren und diskutieren dort mit Genetikern, Biologen und Zoologen. Das Objekt ihrer Forschung ist ein erster Prototyp der neuen Robotergeneration. Es ist ein weißer Kunststoffwürfel von 10 cm Kantenlänge, vollgepackt mit Technik und Software. Auf kleinen Rollen dahingleitend setzt er sich auf einem Nebentisch in Bewegung. Besonders auffällig am Mini-Roboter sind die oben und seitwärts angebrachten Andockverbindungen vom Durchmesser eines größeren Geldstücks. Mittels dieser Verbindungen soll sich der Roboter mit seinesgleichen mechanisch zusammenschließen können. Um diese Herausforderung in den Griff zu kriegen, orientieren sich die Robotiker erneut an natürlichen Prozessen, die bereits ähnliche Probleme gelöst haben. Die Frage, die die Natur beantworten soll, lautet: Wie bringt man einen Mini-Roboter dazu, sich als intelligent funktionierendes Teil einem Großroboter unterzuordnen? Wenn die Mechanikspezialisten erst einmal die Probleme des einen Underdockens gelöst haben, schlägt deshalb die Stunde der Biologen. Einer, dessen Fachwissen zu natürlichen Symbiosen gefragt ist, ist der Biologe Ronald Henius von der österreichischen Universität Graz. Er versteht den Entstehungsprozess eines Großroboters aus Einzelrobotern, analog zum Heranwachsen eines Embryos aus einer befruchteten Eizelle. Bei der Eizelle sind es die Gene, die den neu entstehenden Zellen vorgeben, sich auf bestimmte Aufgaben zu spezialisieren, zum Beispiel zu Leber-, Hirn- oder Muskelzelle zu werden. Die Regeln, die die Gene vorgeben, will Henius mit der Robotersoftware simulieren.
So ein Roboter simuliert den Vorgang in einer Zelle, die wachsen kann, sich teilen kann. Und die Roboter können sich eben nicht teilen, sondern die schalten so kleine Lichter hier rundherum an und rufen andere Roboter her, dockt euch an, schließt euch dazu. Ein Netzwerk entsteht, die Roboter kommunizieren, sie tauschen aus, wo bin ich in dem Embryo, was soll ich tun, welches unter Anführungszeichen Organ soll ich werden, zum Beispiel soll ich eher die Kameras benutzen, bin ich also ein wahrnehmender Roboter in diesem Organismus oder bin ich eher einer, der ein Gelenk bedient?
Für ihre jeweiligen Spezialisierungen stehen den Mini-Robotern dann insgesamt 40 Sensoren zur Verfügung, zum Beispiel die Kameras oder die Geruchs-, Druck- und Temperaturmesser. Ob das Zusammenspiel von Biologie und Robotik am Ende in der Praxis tatsächlich funktioniert, soll sich in 2 Jahren erweisen. In einem Großversuch wird dann die Oberfläche eines fremden Planeten nachgebaut. Auf ihm sollen 100 Roboter 100 Tage lang das Terrain erkunden und sich, je nach Aufgabe, zu verschieden geformten Großrobotern aneinander docken. Wohlgemerkt ohne Eingreifen der Wissenschaftler. Menschen sind dann nur als Zuschauer zugelassen.
Wenn Forscher die Biologie als Vorbild für neue Roboter nehmen. Das war ein Beitrag von Nils Michaelis. Und das war's von Wissenschaft DRS2 für heute. Sie hören uns jeweils am Samstag nach den 12:30 Nachrichten oder in der Wiederholung am Sonntag um 19.30 Uhr nach dem Echo der Zeit. Hier auf DRS2. Wissenschaft DRS2 können Sie auch im Internet hören oder dort als Podcast abonnieren. Unter wissenschaft.drs.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung war Christian Heuss, am Mikrofon Pascal Bieber.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.